Liebe Geschwister, in der Predigtreihe zum Reformationsjubiläum beschäftigen wir uns heute mit der Bibel. Als Wort Gottes ist die Bibel lebendiges und lebenschaffendes Wort. Sie ist für Martin Luther die entscheidende Quelle aller Gotteserkenntnis. Wir haben es in den letzten drei Sonntagen uns beschäftigt mit den einzelnen Leitlinien Luthers. Wir hatten angefangen mit der Gnade, die wir anhand des Gleichnisses vom verlorenen und daheimgebliebenen Sohnes bedacht haben. Dann wurden wir in Bezug auf den Glauben hineingenommen in den Psalm 23. Der Herr ist unser Hirte. Wenn wir in seiner Nähe sind, erleiden wir keinen Mangel. Und am letzten Sonntag haben wir gehört, wie wichtig es ist, dass Christus, dass Jesus die Mitte unseres Lebens ist. Und das wurde uns veranschaulicht anhand des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ja, und heute geht es um dieses vierte große Leitgedanke Luthers, was auf Lateinisch heißt Sola Scriptura. Allein durch die Schrift, allein durch Gottes Wort. Sola meint, und das haben wir eben gehört, aus der Begegnung Luthers in Worms mit den Mächtigen seiner Zeit. Sola bedeutet, du kannst erstmal das Vaterunser anzeigen, Jürgen. Dankeschön. Sola meint 1521, als Luther sich rechtfertigen musste und bis heute, keine kirchliche Überlieferung, keine christliche Tradition, keine vernunftbegründete Philosophie oder Weltanschauung, kein päpstliches Lehramt oder auch nicht meine subjektive Sichtweise sind der Maßstab für die Schrift. Für die Schriftauslegung alleine gilt die Schrift, sie ist der Maßstab zur Beurteilung allen Lebens. Ja, was und wie Martin Luther die Heilige Schrift, das Wort Gottes, verstand und sich von ihr immer wieder neu herausfordern ließ, wird sehr eindrücklich am Vater Unser, das wir heute gemeinsam bedenken. Es ist uns hier angezeigt und wir werden es jetzt miteinander anschauen. So wie das Vaterunser als Gebet ein Zwiegespräch mit Gott ist, so soll auch unser tägliches Lesen der Bibel ein lebenslanger Austausch mit Gott sein. Als Kind habe ich noch in der Sonntagsschule gelernt, und viele von euch werden es noch kennen, das Lied, das wir gesungen haben, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das werde ich bis zu meinem Lebensende auf dieser Erde nie mehr vergessen. Es ist ein kostbarer Schatz für mich geworden. Und wie in den Worten des Vaterunsers gesprochen, werden wir beim Lesen des Wortes Gottes immer auch hineingenommen in Gottes große Heilsgeschichte mit uns und der ganzen Welt. Für Martin Luther war also klar, nur die Bibel, das Wort Gottes, kann uns helfen, Gottes wunderbaren Willen für unser Leben zu erkennen. Und nur das Wort Gottes leitet uns an, darauf zu vertrauen, dass Gott uns auch und gerade dann versorgt, wenn wir uns mit ganzem Herzen für sein Reich einsetzen. Liebe Geschwister, Gott lässt niemanden im Stich, der sich für sein Reich mit Leib und Leben einsetzt. Und dabei gibt es in der Nachfolge auch Zeiten der Anfechtungen und Versuchungen, sagt Luther. aber sie sind ganz wichtige Wachstums- und Reifungszeiten in unserem Leben und ein ganz wichtiger Schlüssel zum Verständnis von Gottes Wort. Im Jakobusbrief schreibt der Schreiber einmal: Selig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens ererben. Das Vaterunser also bekennt zuallererst Gottes Macht und Stärke und schenkt dann dem Beter die Gewissheit, auch wenn Gott nicht alle unsere Wünsche im Leben erfüllt, so erfüllt er doch alle seine Verheißungen mit uns und der ganzen Schöpfung. Liebe Geschwister, Gott bringt uns ans Ziel. Wenn wir mit ihm wie Kinder ihrem Vater von ganzem Herzen vertrauen, empfangen wir das ewige Leben schon jetzt, hier und heute und sind in Ewigkeit bei ihm. Denn Gott will, dass es seinem Volk und seinen Kindern, und das sind ja wir, dass es uns gut geht und denen, die sich an ihn und zu ihm halten. Wenn wir als Kinder zum Vater beten und mit ihm so reden wie im Vater unser, dann bringen wir Menschen den Himmel, die Welt Gottes und die Erde, unsere eigene Welt, zusammen. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Teil der Ansage hier, die wir gemeinsam kurz bedenken wollen. Wie hat Martin Luther Wort Gottes verstanden? Für Martin Luther, liebe Geschwister, gab es in diesem Zusammenhang drei wichtige biblische Auslegungsprinzipien, um Gottes Wort zu verstehen. Und es ist gut für uns, wenn wir auch 500 Jahre später für uns wieder ganz neu lernen, diese drei Regeln und Prinzipien für das Verständnis des Wortes Gottes zu beherzigen. Das erste Prinzip, was für Luther ganz wichtig ist, lautet: Die Schrift wird immer mit der Schrift ausgelegt. Meine alten Brüder aus der Brüderversammlung in Würzburg, als ich noch ein kleiner Junge war, die sagten immer in der Brüderversammlung: Wiederum aber steht geschrieben. Damit wollten sie sagen, wenn du eine Erkenntnis über ein Wort Gottes hast und du dir eine persönliche Meinung darüber gebildet hast, dann stelle deine Meinung nicht über das, was wiederum die Schrift sagt. Prüfe deine Meinung des Wortes Gottes immer daran, dass die Schrift wiederum sagt. Das zweite Prinzip, was für Luther sehr wichtig war, war, dass Bibellesen geschieht immer als ein Dreierschritt. Also es ist nicht so, dass wir die Bibel aufschlagen, das Wort fällt vom Himmel und wir nehmen es buchstäblich und setzen es um. Es ist ein Dreierschritt, das Verständnis des Wortes Gottes. Es beginnt mit Oratio auf Lateinisch und heißt Gebet. Wenn du das Wort Gottes hören und lesen möchtest, dann lädt dich Martin Luther dazu ein, dass du das betend aufnimmst. Das Zweite, was Martin Luther sehr wichtig ist bei der Auslegung des Wortes Gottes, ist die Meditatio, die im Unterschied zum modernen Verständnis von Meditation etwas ganz anderes will. Die biblische Meditation bedeutet eine Einkehr und ein Innehalten in der Gegenwart Gottes. Wenn ein moderner Mensch unserer Tage heute irgendwo zu einer Meditation geht, dann ist er im Wesentlichen auf der Suche nach sich selbst. Die christliche Meditation aber ist nicht auf der Suche nach sich selbst, sondern sie begibt sich in die Gegenwart Gottes, damit Gottes Geist dem Menschen zu verstehen und ja erklären darf, wer er ist in Gottes Nähe. Ja, und der dritte Teil des Auslegungsschrittes hier ist die Temptatio auf Lateinisch, das heißt die Anfechtung. Ich habe eben schon den Jakobusbrief erwähnt. Anfechtung als lebensschaffende Zurechtbringung und Korrektur Gottes für unser Leben. Selig ist der Mensch, der die Anfechtung durch das Wort Gottes erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er das Ziel, die Krone, erlangen. Wir sollen Anfechtungen im Leben nicht suchen. Aber wenn Anfechtungen kommen, sollen wir ihnen auch nicht ausweichen. Wir sollen Anfechtungen, wenn sie da sind, in der Gegenwart Gottes mit ihm gemeinsam durchschreiten, weil sie uns in unserem Leben zu ihm hin weiterbringen. Ja, und das Dritte, was von den Auslegungsprinzipien Martin Luther sehr wichtig war, und das müssen wir uns auch wieder ganz neu sagen lassen an diesem Tag, ist das, was Christum treibet. Das heißt, unsere Bibelauslegung muss Jesus in ihrem Mittelpunkt haben und nicht meine eigene Vorstellung davon. Jesus muss im Mittelpunkt der Wortauslegung sein und sein Wort und Wirken muss sich in unserem Leben ganz praktisch sichtbar werden und sich in unserem Leben verherrlichen, indem wir Jesus immer ähnlicher werden. Das heißt, wenn du das Wort Gottes liest und für dich auslegst, dann geht es darum, dass du Jesus in der Begegnung mit dem Wort ähnlicher wirst. Nach Martin Luther ist das Wort Gottes also ein ganz lebendiges, aktives Beziehungsgeschehen, in dem Gott unsere Persönlichkeit ein Leben lang formt, bis hin zu seinem Ebenbild, damit wir unsere eigentliche Bestimmung in seiner Gegenwart erkennen, unseren heiligen Ruf hören und in der täglichen Nachfolge annehmen und leben. So bringt also Gottes Wort uns zum Ziel unseres Lebens. Das Ziel unseres Lebens ist ein Leben, in dem Jesus die Mitte ist und unser Leben mit jedem Atemzug in allem Gott lobt und ihm die Ehre gibt. Jeder Atemzug deines Lebens darf sein, dass du Gott damit lobst und ihm die Ehre gibst. Jemand sagte einmal, dass das Wort des Vaterunsers, die Worte des Vaterunsers sind die Herztöne der Liebe Gottes. Also wenn du das Vaterunser betest oder wenn wir das Vaterunser, wie wir es eben miteinander gehört haben, im Lied besingst, dann hörst du den Herzschlag der Liebe Gottes. Wie eine Schwangere, die den Herzschlag ihres Kindes vernimmt, noch ehe es geboren ist. Ja, die Herzschläge Gottes, der Liebe Gottes, sie bestehen im Vaterunser aus 3 Wünschen und aus 4 Bitten. Wir können vielleicht noch mal die erste Folie zeigen. Das Vaterunser besteht aus einer Anrede, unser Vater im Himmel. Dann kommen 3 Wünsche und dann kommen 4 Bitten Und das Vaterunser endet dann im Matthäusevangelium mit Bekenntnis und Lobpreis. Liebe Geschwister, das Vaterunser fasst nicht nur die Lehre Jesu aufs Kürzeste und Schönste zusammen, es schließt nicht nur sein Leben und Wirken in sich ein. Es ist darüber hinaus, wie ich da oben geschrieben habe, das Herzstück des Alten und Neuen Testaments, der Bibel. Es ist das Gebet Jesu mit seinen Jüngern. Es ist die Grundlage für das Verständnis der Bibel als Wort Gottes schlechthin. Und darüber hinaus ist es ein jüdisches Gebet, was in den zentralen Inhalten das bringt und ausmacht, was die Bibel zur Zeit Jesu ausgemacht hat, nämlich das Alte Testament. Die zentralen Inhalte des Vaterunsers lauten die Heiligung seines Namens, das Kommen seiner Herrschaft und das Geschehen seines Willens. Um diese drei Themen dreht sich die ganze Geschichte des Volkes Gottes, Gottes mit seinem Volk, von der das Alte Testament erzählt und von dem auch dann das Neue Testament Zeugnis ablegt. Die vier Bitten, die wir hier haben, jetzt muss ich nochmal gucken, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, ist die dritte Bitte und die vierte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also da ist die dritte und die vierte Bitte in einer Zeile aufgelistet. Die vier Bitten werden durch zahlreiche Geschichten des Alten Testaments lebendig. Zum Beispiel die Bitte um das tägliche Brot entspricht im Alten Testament der Speisung mit Manna in der Wüste. Die Bitte um Bewahrung vor Versuchung entspricht im Alten Testament der Versuchungsgeschichte des Tanzes um das goldene Kalb am Sinai. Die Bitte um Vergebung entspricht der Vergebung Gottes und der Kinder Israels untereinander im alttestamentlichen Gottesdienst bis hin zur Erlösung vom Bösen, nämlich der Erlösung von der Knechtschaft und der Sklaverei in Ägypten und im Lande des Todes. Was wir also sehen ist, Jesus verdanken wir das Alte Testament als ersten und grundlegenden Teil unserer Bibel und Jesus verdanken wir auch, dass wir Nicht-Juden wie Christen aus allen Völkern zur Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk gehören. Und auch wir als Christen zusammen mit den Juden Gott im Gebet als unser Vater im Himmel nennen dürfen. Die Grundmelodie des Vaterunsers wird durch den Wunsch "Geheiligt werde dein Name" zusammengesetzt. Also wenn man sagen wollte, was ist der rote Faden des Vaterunsers, dann müssten wir antworten, geheiligt werde dein Name. Darin lassen sich alle Wünsche und alle Bitten des Vaterunsers bündeln. Die Wünsche und die Bitten gehören untrennbar zusammen. Der Zusammenklang beider Teile also ist der Schlüssel zum Verstehen des Vaterunsers. Das eine, was Gott ist, bedingt das andere, was des Menschen ist und umgekehrt. Liebe Geschwister, das Vaterunser wird also so zum lebendigen Wort Gottes. Es wird zu einem Beziehungsgeschehen. Und wenn es uns gelingt, mit unserem Leben den Namen Gottes zu heiligen unter allen Menschen, wenn es uns gelingt, mit unserem Leben das Kommen seiner Herrschaft in der ganzen Welt zu befördern, und wenn es uns gelingt, mit unserem Leben uns nach seinem Willen auszustrecken, dann werden wir auch selbst allen Menschen das tägliche Brot bringen können. Dann werden wir auch selber einander vergeben können und Gottes Vergebung darin erfahren. Und dann werden wir auch selbst uns gegenseitig nicht in Versuchung führen. Und dann wird durch unser Leben auch das Böse in unserem Umfeld verschwinden, weil der Name des Vaters geheiligt wird. Dann wird der Name des Vaters geheiligt und wir, seine Kinder, bekennen im Lobpreis: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für Martin Luther war also glasklar: Das Wort Gottes allein ist Maßstab und Richtschnur allen Lebens schlechthin auf dieser ganzen Welt. Für ihn ist das Wort Gottes die Grundlage der christlichen Gemeinde und der ganzen Welt. Das Wort Gottes treibt jeden Einzelnen und die Gemeinde zu einer andauernden Erneuerung und Belebung in der Kraft des Heiligen Geistes an. Und sie ruft damit die Welt zur Umkehr und zur Buße auf. Das ist der ihr von Gott, dem Schöpfer, verliehene Auftrag. Die Gemeinde Jesu hat den kostbaren Auftrag, den Namen Gottes zu heiligen und die Welt zur Buße und Umkehr aufzurufen. Und für Luther ist ganz klar: Kein Menschenwort, kein Menschenwerk kann Gottes Wort ersetzen. Denn Gottes Wort ist ein heiliges Wort, wenn es aus unserem Munde kommt. Menschenworte bleiben immer fehlbare Worte. Selbst wenn sie damals in Worms von Heiligen gesprochen wurden, Menschenworte und Menschentraditionen verändern nichts auf Dauer. Aber Gottes Wort, es hat die Macht, aus dem Nichts zu schaffen, und dies dauerhaft. Liebe Geschwister, der Mensch unserer Zeit erleidet täglich Angst und Gewalt, Egoismus und Sinnlosigkeit und Lieblosigkeit, weil er sich lieber auf Menschenworte verlässt als auf das lebendige Wort Gottes. Die psychologischen Arztpraxen sind voll von hilfesuchenden Menschen, die ihr Heil in Menschenworten suchen. So, sie wollen ihre Verhältnisse gerne ändern, aber nicht ihr Herz. Das Wort Gottes aber ändert und erneuert Herzen. Nur erneuerte Herzen können Verhältnisse ändern und nicht umgekehrt. Die Krise unserer Zeit ist die Informationsflut endloser, oft bewusst entstellter und verzerrter Menschenworte. Diese Menschenworte machen den emotional entwurzelten und existenziell heimatlosen Menschen zu einem einsamen und rastlos Umherziehenden, der nach Sicherheit sucht und sie nicht findet. Trostlos und ohne lebendige Hoffnung auf das Morgen und ohne tiefen Frieden im Heute lebt der Mensch unserer Tage in den Tag hinein wie ein Blatt im Wind. Das Reformationsjubiläum, was wir dieses Jahr feiern, aber erzählt davon, dass der Weg des Lebens dort zu finden ist, wo das Wort des Lebens geliebt und gelebt wird. Auch die Jünger standen einmal vor Jesus und sagten: Herr, wohin sollen wir gehen auf dieser Welt? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt durch dieses Wort, dass du der Heilige Gottes bist. Dir wollen wir folgen. Darin liegt der Schlüssel und die Lösung unserer persönlichen und unserer zwischenmenschlichen Probleme in der Gemeinde und in unserer Zeit. Um leben und arbeiten zu können, brauchen wir Worte des Lebens. Brauchen wir Worte der Rücksichtnahme, Worte der Umsicht, des Respekts und Worte der Vergebung. Denn das Wort Gottes ist Wort des Lebens. Es macht aus Knechten und Sklaven, macht es Befreite und Erlöste. Und es schenkt ein von Hoffnung, von Zufriedenheit und Dankbarkeit erfülltes, wie der Psalmbeter sagt, honigsüßes Leben. Der Psalmbeter sagt in Psalm 119 in den Versen 103 bis 105, ja, dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als das beste Honig. Dein Gesetz macht mich klug und einsichtig. Deshalb hasse ich jede Art von Falschheit. Dein Wort ist ein Licht in der Nacht, das meinen Weg im Leben erleuchtet. Das Wort Gottes macht also richtig satt, liebe Geschwister. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Das Wort Gottes, es ist Brot des Lebens. Menschenworte sind Brot zum Leben, aber das Wort Gottes ist Wort des Lebens. Es stillt deinen Hunger nach Leben. Ein unerschütterlicher Glaube und das bedingungslose Vertrauen auf Gottes Wort sind der sicherste und der gewisseste Weg zu einem erfüllten und hoffnungsvollen Leben. Dieses Vertrauen macht aus gebeugten Menschen aufgerichtete. Dieses Vertrauen macht aus traurigen Menschen frohe Menschen und aus ängstlichen Menschen liebende Menschen. Das Wort Gottes macht aus einem der Vergänglichkeit und dem zeitlichen unterworfenen Leben ein ewiges, das Raum und Zeit überwinden kann im Hier und Heute und seine Zuflucht, seine Burg, seinen Schirm, seinen Schutz bei ihm findet. Ich saß als junger Student am Bett einer schwer Krebskranken, die noch wenige Tage zu leben hatte. Sie blickte mich an mit leuchtenden, großen, dankbaren Augen und sagte zu mir: Auch wenn mein irdischer Leib zerfällt, ich freue mich auf den Herrn, den ich bald sehen werde. Auch wenn wir hier auf der Erde keine bleibende Stadt haben und die zukünftige suchen, als Kinder Gottes haben wir ein erfülltes, ein hoffnungsvolles, ein glückliches Leben, trotz Krankheit, Leid und Schmerz, trotz Niederlagen und Enttäuschungen. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle, wirklich alle Dinge zum Besten dienen. Wir können unser Leben weder verlängern noch verbreitern. Wir können es aber vertiefen, indem wir es zulassen, dass mit der Kraft des Wortes Gottes uns auch die unangenehmen Dinge im Leben zum Besten dienen. Ein Leben, in dem Gottes Wort der Maßstab sein darf, befreit von einem Leben auf eigene Rechnung. Gottes Wort befreit uns von einem Leben, das nur, wie es die heutige Zeit fordert, die Selbstverwirklichung sucht. Es befreit davon, ein Kind einer Welt sein zu müssen, die sich im Selbstfindungsrausch an ihren eigenen Gesetzen, an Zwängen und Produkten zugrunde richtet. Denn der Geist Gottes schenkt uns Menschen die Einsicht dafür und zeigt die Fallstricke dieser Welt auf. Einer Welt, die täglich den Anspruch erhebt, selbst wie Gott sein zu wollen. Das Wort Gottes entlarvt diese Scheinwelt. Es entlarvt sie und lässt uns nicht von ihr gefangen nehmen. Nicht umsonst betont Paulus immer wieder in seinen Gemeinden, wo der Geist des Herrn ist, da ist wirkliche Freiheit. In Gottes Wort haben wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Das ist unsere Freude. Das ist unsere Hoffnung und das unser ganzes Glück im Leben. Zum Schluss noch ein Wort zur Woche von Papst Franziskus. Er schrieb in den letzten Tagen, nein, noch besser, er sagte vor kurzem in einer Ansprache auf dem Petersplatz in Rom Folgendes: Was würde geschehen, wenn wir die Bibel genauso behandeln würden wie unser Handy? Wenn wir jedes Mal umkehren, um die Bibel zu Hause zu holen, weil wir sie wie das Handy zu Hause haben liegen lassen. Habt ihr schon mal das Handy zu Hause geholt, weil ihr es habt liegen lassen? Habt ihr schon mal die Bibel geholt, wie das Handy, weil ihr sie zu Hause habt liegen lassen? Und dann sagt der Papst Franziskus, wir nehmen das Handy mehrmals am Tag in die Hände. Und so sollten wir auch die Bibel mehrmals am Tag in die Hände nehmen, wenn wir die Botschaften Gottes in der Bibel lesen, so wie wir die Botschaften auf den Handys lesen. Was würde da an Gutem in unserem Leben wachsen? Amen. Ja, das Wort für diesen Tag, in der Tageslosung steht in Jeremia 31, Vers 17 und es heißt, es gibt Hoffnung auf Zukunft für dich, Spruch des Herrn. Jeremia 31, Vers 17, das heißt, wer sich dem Worte Gottes Tag für Tag schenkt, dessen Leben ist voller Hoffnung und Zukunft. Haben wir nicht einen kostbaren Schatz im Worte Gottes? Amen.